Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wie an den letzten Adventssonntagen auch, haben wir am Anfang noch eine Lesung aus dem Johannesevangelium. Diesmal fast ganz, also die Verse 1 bis 18. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit auch ihn alle anderen daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt.
Das war Nathalie. Vielleicht habt ihr euch während dem Gucken gefragt, ob das jetzt dauert, bis sie 80 ist. Das war zwischen 0 und 10 Jahren. Was Eltern nicht so alles machen, ich nehme mal an, so über den Daumen, die haben über 10 Jahre jede Woche ein Bild gemacht. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel es sind, aber so ungefähr. Ich glaube, das war nicht jeden Tag. Könnt ihr mal nachmachen, wenn ihr gerade irgendwie jetzt Vater oder Mutter geworden seid. In 10 Jahren zeigen wir dann das Video, was ihr erstellt daraus. Heute geht's um das Thema Leben. Also das ist ja eigentlich ein Titel, der jetzt nicht so wahnsinnig präzise ist, ne? Leben. Außer man sieht ihn innerhalb dieser Reihe selbst gemacht. Denn ist nämlich Leben das, was nach der Geburt kommt und wovon Eltern eben Bilder dann machen, ne? In den letzten Wochen haben wir uns sozusagen mit dem beschäftigt, was vor dem Leben kommt. Wir sind ja wie so eine Art, durch so eine Art Schwangerschafts- und Geburtsprozess gegangen. Wir haben den Prozess, wenn ein Mensch zu glauben beginnt, mit dem Prozess verglichen, wenn ein Mensch entsteht und geboren wird. So, und ich spanne nochmal zur Erinnerung diesen Bogen über die letzten 3 Sonntage. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ganz am Anfang ging es um die Zeugung. Also sozusagen um den ersten Funken Glauben, der in einem Menschen entsteht. Wenn in ihm der Gedanke auftaucht, könnte hinter diesem Universum und letztlich hinter meinem Leben Gott stehen. Von dem alles kommt, zu dem alles geht. Das ist noch kein Glaube, dieser Gedanke, aber es ist ein Anfang, ein entscheidender. Was wäre, wenn im Zentrum allen Seins ein liebender, lebenschaffender Gott steht? So, dann habe ich davon gesprochen, in der zweiten Predigt, dass sich dieser Gott dem Menschen gezeigt hat. Es ging immer um Johannes 1, was Sabine vorhin vorgelesen hat, ne, diesem Menschen gezeigt hat. Und es ging in der zweiten Predigt darum, dass die natürliche menschliche Reaktion darauf in der Regel Ablehnung ist. Wir wollen Gott nicht. Gott ist ungewollt. Warum? Weil an ihn zu glauben bedeuten würde, sich mit seinem Leben auf ihn zu fokussieren. Und das wollen wir nicht. Wir haben andere Dinge, an die wir glauben. Götter könnte man sie manchmal nennen. Also die Dinge, von denen wir meinen, wenn wir sie hätten, sind wir glücklich. Zum Beispiel die große Liebe in unserem Leben. Oder Erfolg, oder Macht, oder Geld. So. Darum drehen wir uns nicht so gern um Gott. Und ich habe davon gesprochen, warum diese Welt so dunkel wird dadurch. A, weil uns diese Dinge immer enttäuschen und unserem Leben nie wirklich letztlich Bedeutung verleihen können. Mancher merkt das erst am Ende seines Lebens. Mancher merkt das schon als Teenager, nachdem die erste Beziehung kaputt gegangen ist. So, das eine. Und B, wird die Welt dadurch dunkel, weil eine Menschheit, wo sich jeder um sich selber dreht, die produziert ganz automatisch so Dinge wie Neid, Streit, Unterdrückung, Gewalt, Egoismus, all diese Sachen, die uns die Hoffnung so nehmen. Okay, das war das Zweite. Und dann beim letzten Mal ging es dann um die Geburt. Wenn nun ein Mensch tatsächlich doch zum Glauben kommt, ja, Gott in ihm geboren wird, wenn er erkennt, dass in Christus ihm tatsächlich Wahrheit und Gnade begegnen. Über diese zwei Stichworte ging es letztes Mal. Wahrheit darüber, wie wir Menschen sind, wie Gott ist. Und Gnade als eine Kraft, die eine Liebe, die uns verändert. Die uns hilft, eine andere Art von Leben zu leben. Also wenn ein Mensch in Jesus Gott erkennt, dann wird in ihm tatsächlich etwas Neues geboren. Es ist nicht so, dass er zu Gott kommt, sondern es ist so, dass Gott zu ihm kommt und in ihm Gestalt gewinnt und ihm ganz neues Leben schafft. So, und über dieses Leben rede ich heute. Ich habe nach einem Bild gesucht. Mach mal die nächste Folie. Ich stehe ja nicht ganz so auf diese gefühlvollen Bilder, aber irgendwie fand ich auch kein anderes für das, was das so ein bisschen ausdrückt, mit Gott zu leben. So, und irgendwie fangen wir ja als Kinder an, ne? So. Okay, und die Frage ist, was ist das Besondere oder das Faszinierende oder das, was dieses Leben jetzt mit Gott ausmacht? Was ist es eigentlich? Und jetzt kommen wir zu den letzten drei Versen des Johannesprologs, um die wir uns also heute drehen. Ich lese sie nochmal vor. Johannes 1, 16 bis 18. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und der an der Seite des Vaters sitzt. Spürt ihr, dass hier einer fasziniert ist von dem Leben, was durch Christus in ihm geboren worden ist? Johannes schreibt diese Zeilen als alter Mann. Jesus begegnet ist er als junger Mann. Da war die Geburt seines Glaubens. Er war jünger als die meisten von euch, nehme ich an. Wahrscheinlich eher noch unter 20 oder um die 20. Ein wirklich junger Mann. 3 Jahre hat er damals mit diesem Jesus gelebt. Und diese 3 Jahre stehen ihm noch vor Augen, als ob es heute gestern gewesen wäre. Und diese 3 Jahre haben sein ganzes Menschenleben bis in sein hohes Alter geprägt und erfüllt. Wir alle, sagt er. Vielleicht denkt er an die 11 anderen, die mit ihm damals durch das Land da gezogen sind, Jesus hinterher. Vielleicht denkt er auch an die Leute, die seither Christen geworden sind, die damalige Welt. Überall gibt es mittlerweile Kirchen, Glaubensgemeinschaften, nicht Kirchen, wie wir das heute so kennen, aber Gruppierungen, die diesen Glauben teilen. Er sagt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Also wieder Gnade, ging es letztes Mal schon stark drum. Ne? Bei diesem Wörtchen will ich jetzt noch ein bisschen bleiben. Das taucht 3 Mal in diesem Text auf. Und Johannes benutzt es voll Begeisterung. Er bringt in einem Satz, in einem Atemzug Reichtum und Gnade zusammen. Ne? Also Reichtum kann ich gut verstehen. Wenn ich als 80-Jähriger zurückschaue und mich daran erinnere, dass ich mit 20 eine Überweisung von 10 Millionen gekriegt habe, dann kann ich mir vorstellen, wie ich heute noch begeistert bin, dass das damals mein Leben geprägt hat. Da würden wir immer noch mit verklärtem Blick von Reichtum reden. Aber Gnade, selten ein Wort, was ich mit so einem gewissen Vibe in der Stimme benutze. Gnade. Johannes war kein Schwerverbrecher, der mit 20 irgendwie kurz vor dem Schafott noch irgendwie begnadigt wurde und deswegen irgendwie mit 80 noch begeistert ist. Aber Gnade ist tatsächlich das tief Faszinierende und das, was ein Leben als Glaubender ausmacht. Sie ist sozusagen der Treibstoff in deinem Tank. Sie ist das Vermögen, das nicht irgendwie erschöpft. Sie ist die geheime Glücksquelle, die du hast, Gnade. Also, wir bleiben bei diesem Wort und ich möchte meine Oma zitieren, die auch eine alte Frau ist, kein Mann natürlich, im gleichen Alter ungefähr wie Johannes und die auch auf ein Leben zurückblickt, in dem Gott eine große Rolle gespielt hat. Und die sagt folgenden Satz, und der passt zu dem ersten Vers. Wir gehen heute so Vers für Vers durch diesen Text durch. Die sagt folgendes, immer wenn etwas Gutes passiert, sagt sie, es ist alles Gnade. Mit so einem leichten Seufzer auch in der Stimme. Dass sie noch lebt zum Beispiel, ist alles Gnade. Ja. Wenn ein Enkel vorbeikommt, wenn sich der Regen verzieht, wenn man ohne Unfall 500 Meter mit meinem verrückten kleinen Bruder auf so einem Scooter überlebt. Sie guckt da ja so ein ganz klein wenig unglücklich, wenn man das, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Oder wenn einfach das Essen schmeckt, es ist alles Gnade. Ich würde das nicht so sagen. Sie sagt, es ist alles Gnade, dann, wenn andere sagen, ist richtig geil. Ja, es ist alles Gnade. Um ehrlich zu sein, ich finde diesen Satz, wenn sie ihn sagt, immer so ein bisschen komisch. Übrigens, ich muss das auch sagen, ich habe beim drüber nachdenken, wurde ich immer unsicherer, ob wirklich meine Oma das ist, die das immer sagt. Warum? Weil ich meine Oma eigentlich das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesehen habe. Ich habe gedacht, eigentlich kannst du gar nicht wissen, was deine Oma dauernd sagt. Das ist sie gar nicht so oft. Aber welchen alten Menschen kennst du sonst, von dem du diesen Satz, kennt ihr das, dass ihr länger ihr über etwas nachdenkt, desto unsicherer werdet? Aber ich konnte sie jetzt auch nicht anrufen und sagen, Oma, ich brauche, sagst du das eigentlich immer? Ich brauche das als skurriles Beispiel. So, ich muss also das nächste Mal irgendwie mal besser aufpassen. Aber ihr kennt es vielleicht auch von anderen Leuten, von allen anderen alten Leuten, die das sagen. Nehmen wir an, es ist meine Oma, zu 90% bin ich sicher. Wenn sie das sagt, es ist alles Gnade, dann meint sie das genau so. Sie meint das genau so. Es ist alles Gnade. Was sie nicht meint ist, ich bin so ein böser Mensch. Was für ein Glück, dass Gott mir gnädig ist und anstatt eines Blitzstrahls, den ich eigentlich verdient hätte, die Sonne auf mein Haupt scheinen lässt und außer diesem merkwürdigen Enkel, der hier ein bisschen mich ängstigt neben mir, aber mir sonst eigentlich Gutes will. Sie meint Gnade eigentlich, wenn sie das sagt, nicht als, eigentlich hätte ich ja Schlimmeres verdient, aber Gott hat mir gerade nochmal, ist mir gerade nochmal gnädig gewesen, sondern Gnade ist für sie ein Ausdruck für all das Gute, was von Gott zu uns kommt. Und was, ja, völlig unverdient ist. Einfach deshalb, weil sie das Leben als Ganzes als ein Geschenk begreift und jede Kleinigkeit, die ihr begegnet. So, dahinter steckt also im Zentrum der Glaube, dass im Zentrum des Universums ein liebender Gott steht und alles, was wir sind und haben, ist Gnade. Das Wort, was da im Griechischen steht, heißt Charis. Ich habe geguckt, was Charis heißt. Man übersetzt es mit Gunst oder Wohlwollen oder Wohltat, jemanden Gefallen tun, jemand freundlich zuwenden, jemanden beglücken. Und ganz, ganz am Ende heißt es auch begnadigen. Also so wie wir das Wort füllen, Gnade. Ne? Es kommt eigentlich von Chara, die Freude. Oder noch ein paar andere Sachen. In der griechischen Mythologie gibt es die Chariten, die Göttinnen der Anmut. Oder in unserem Wort Charme steckt auch eine ähnliche Wurzel wie dem Wort Charis, Gnade. Also was ich damit sagen will, merkt ihr, dass dieses Wort, also wenn wir Gnade sagen, dann steckt leider nicht mehr viel von dem da drin, was eigentlich mitschwingt an positiven, unverdienter Zuwendung, an Schönheit, an Glück. So, das alles schwingt damit. Es schwingt vielleicht ein bisschen in dem Satz meiner Oma mit, wenn man ihn richtig versteht. Und wenn wir sagen, ein begnadeter Künstler, dann meinen wir auch nicht, dass der Typ was verbrochen hat und gerade nochmal, sondern dass er so begabt ist. Ne? Oder dann sagen wir manchmal auch das Wort, das ist ein charismatischer Mensch, so von dem strömt etwas aus. Okay, also der alte Johannes und meine alte Oma sagen, das Leben mit Gott, das ist eins, wo die freundliche Zuwendung Gottes beständig in mein Leben strömt. So, und zwar Das ist nicht etwas, was mir Reichtum verschafft, sondern das ist der Reichtum an sich, dass das passiert. Das sieht sie so, das sieht Johannes so, auch wenn im Leben irgendwie nicht alles toll gewesen ist. Ja? Das ist genau genommen ein Leben in Abhängigkeit. In Abhängigkeit von jemand, von dem ich lebe. Ein Gedanke noch dazu. Eigentlich sind wir ja, wir hören das nicht so gern, dass unser Leben abhängig ist. Ein abhängiger Mensch ist irgendwie ein bemitleidenswerter Mensch. Das stimmt auch, je nachdem, wie man das meint. Aber ich möchte mal sagen, ich glaube, dass tatsächlich Leben immer abhängig ist. Es ist die Frage von wem und ob das dann gut ist. Aber letztlich ist Leben niemals unabhängig. Ein Beispiel, in letzter Zeit ist es ja nun wirklich saukalt draußen, drin manchmal auch. Und was du dann machen kannst, ist zu versuchen, unabhängig gegen die Kälte anzukämpfen. Das bedeutet, du packst dich ein in eine Jacke oder beim Joggen, wenn du die Jacke nicht dabei hast, dann wärmst du dich von innen durch das Joggen auf, fährst deine innere Heizung hoch oder wie auch immer. Du hast also gewisse Möglichkeiten, unabhängig aus dir selbst heraus Wärme zu erzeugen, bis zu einem gewissen Grad. Dann funktioniert es nicht mehr oder dann legt es dich trotzdem um. Es ist was ganz anderes aber, wenn du zu Hause, wir haben da so einen Ofen, in dem man Feuer machen kann, so einen Kachelofen, wenn du in so einem Ofen Feuer anmachst. Manchmal sitze ich einfach ein paar Minuten vor diesen Flammen und lass mich von ihnen irgendwie aufheizen. Ja, das ist Gnade. Du bist abhängig davon, von dem, was an Wärme von außen auf dich zukommt. Aber so ist Leben. Leben ist nicht unabhängig. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, zu sagen, das Ziel meines Lebens ist, unabhängig zu leben. Das Ziel ist, von etwas abhängig zu sein, was es verdient, davon abhängig zu sein. Sich warm halten durch Bewegung macht eine tolle Sache sein, aber vor einem warmen Ofen sitzen ist eine ganz andere Nummer. Okay, ich hoffe, dass das einigermaßen klar geworden ist. Das bezeichnet meine Oma, es ist alles Gnade, was da von außen zu mir kommt. Nächster Schritt, nächster Vers. Denn durch Mose, sagt Johannes, wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Nochmal die Gnade, aber jetzt gehe ich kurz auf das Gesetz ein. Johannes ist in einer Tradition aufgewachsen, wo man an einen anderen Weg glaubte, der diesen Segen Gottes in unser Leben reinbringt. Und der Weg lautete, Gottes Zuwendung und Freundlichkeit bekommst du, wenn du das Gesetz hältst. Ja, halte es, leb streng nach deinem Willen, und er wird dich mit Charis überschütten. So mal grob der Tenor im Alten Testament, auch wenn da schon hier und da aufblitzt, dass Leute den Gedanken äußern, funktioniert nicht immer. Ich habe alles getan und trotzdem ist nicht irgendwie mein Leben wunderbar. Da ist der reiche Nachbar und der lebt total mies, aber dem geht's gut. So. Gut, aber grundsätzlich der Gedanke, halte das Gesetz und dann ist Gott dir gnädig. Oder dann ist Gott dir freundlich zugewandt. Würde das funktionieren übrigens, hätte das Prinzip einen gewissen Charme. Weil du hättest schwarz auf weiß, was du tun musst. Klar, es gibt ein paar Dinge, die nerven dich. Aber wenn man dafür auf der anderen Seite entlohnt wird, also auf so eine Win-Win-Situation oder auf so einen Win-Win-Handel, lassen wir Menschen uns in der Regel gern ein. Das darf uns dann auch was kosten. Leider funktioniert es nicht so. Warum? Manchmal sagen wir, weil der Mensch eben nicht in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Stimmt vielleicht auch. Ich glaube, es funktioniert vor allem deshalb nicht, weil Gott so nicht wirklich ist. Weil Gott so nicht wirklich ist. Und wir reden ja heute über unser Leben, ne? Wie unser Leben ist, hängt sehr entscheidend davon ab, wie Gott eigentlich ist. Und eine Religion, die Gott auf Gesetz reduziert und menschliches Leben damit auf Gehorsam, missversteht Gottes Wesen. Mose, sagt Johannes, hatte das Gesetz im Gepäck. Aber durch Jesus kam Gnade und Wahrheit. Jesus zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Und deswegen denken wir jetzt mal einen Moment über dieses Wesen Gottes nach. Das Bild da oben soll übrigens nicht einfach irgendwie ein Bild für, ach wie schön, Gott liebt uns sein und wir tanzen in der Sonne, sondern das soll Gott darstellen. Nicht die Sonne, sondern diese drei, das sind männliche, langhaarige Männer. Gott ist natürlich ein Mann. Also ich habe natürlich keine gemischt geschlechtliche, also es ging ja um drei Leute, die tanzen. Dafür habe ich ein Bild gesucht. Das war hässlicher noch. Jetzt habe ich es wenigstens schwarz-weiß gemacht. Dann werden manchmal hässliche Bilder auch noch ein bisschen ansehnlicher. Okay, also seit fast 2000 Jahren sagt man in der Kirche, Gott ist einer und drei. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt schalt mal nicht ab, weil du denkst, oh, jetzt kommt Theorie. Das hat mit unserem Leben zu tun, glaube ich. Denn es bedeutet, Gott ist in sich wesensmäßig Beziehung. Im Kern seines Wesens geht es um Liebe zueinander, in sich. Ja? Der Vater, also vielleicht nochmal, Leute, die romantischer veranlagt als ich es bin, haben tatsächlich, das habe ich mir nicht ausgedacht, haben tatsächlich die Dreieinigkeit mit einem Tanz verglichen. Gott tanzt, haben sie gesagt. Der Vater dreht sich um den Sohn und den Geist. Der Heilige Geist dreht sich um den Sohn und den Vater und jetzt muss ich gerade überlegen, der Sohn dreht sich um die anderen beiden. So dreht sich einer um die anderen und dreht sich nicht um sich selbst, sondern einer um die anderen. Und bei diesem Tanz, bei jedem Tanz eigentlich, ist man nicht auf sich fixiert, sondern auf den anderen. Und daraus entsteht eigentlich die Dynamik und die Schönheit eines Tanzes. Also ich finde den Tanz, auch wenn ich nicht so romantisch drauf bin, eigentlich wirklich ein gutes Bild für die Trinität, für die Dreieinigkeit. Ein Wesen, in dem selbstlose Liebe pulsiert. Gemeinschaft, Beziehung. So, und jetzt ein Gedankenspiel. Angenommen, es gibt keinen Gott. Im Zentrum des Universums ist einfach nichts. Ein großes schwarzes Loch oder so. Dann wäre Liebe unter uns, selbstlose Liebe, letztlich nicht von Bedeutung. Ich meine jetzt aufs Ganze gesehen. Ne? Also natürlich, es gäbe Liebe zwischen dir und Lieschen Müller. Es wäre genau genommen, aber nicht viel mehr als ein biochemischer Prozess innerhalb deines Gehirns. Und sie würde sich sehr bedeutend anfühlen, die Liebe, aber sie wäre auf die Ewigkeit gesehen hin bedeutungslos eigentlich, wenn es keinen Gott gäbe. Wenn es einen Gott im Zentrum des Universums gäbe, und ich betone jetzt, kein Dreieiniger, sondern keiner, der tanzt, sondern einer, der einfach da steht. Nehmen wir Allah, ja, der ist nicht drei in eins. So. Angenommen, so ein Gott stände im Zentrum des Universums. Dann wäre Liebe maximal etwas, was Gott empfindet, nachdem er die Welt erschaffen hat. Vielleicht liebt er sie auch nicht, sondern findet sie eher doof. Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall gäbe es vor Anbeginn der Zeit keine Liebe. Denn Liebe braucht einen Gegenstand, den sie liebt. Und da ist nichts zum Lieben, wenn Gott allein ist. Ne? Also gibt es auch keine. Das Universum würde nicht von Liebe im Kern zusammengehalten. Sondern, was wäre im Zentrum? Ich würde sagen, Macht. Macht wäre es, was im Zentrum der Welt stände. Damit wäre Gott gut beschrieben, mit Macht oder mit Kraft, aber nicht mit Liebe. Das heißt nicht, dass Gott nicht lieben könnte, aber das wäre nicht der Kern des Universums. Versteht ihr, was es bedeutet, wenn Gott in sich liebende Gemeinschaft ist? Ein Tanz. Johannes sagt nämlich, Gott ist Liebe, in einem anderen Brief, den er schreibt. Er meint nicht, Gott liebt, sondern Gott ist wesensmäßig Liebe. So, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Habe ich ja gesagt, das ist nicht nur Theorie, es hat mit dir zu tun. Sehr viel. Es ändert doch was, wenn ich denke, die Natur Gottes ist Liebe. Die Natur der Dinge ist Liebe oder Beziehung. Die Natur des Menschen ist letztlich auf Beziehung angelegt zu sein. Und das ist etwas Bedeutungsvolles. Etwas, was direkt mit Gott zu tun hat. Also ein Leben, in dem Glaube geboren wurde, ist vor allem Beziehung. Johannes sagt, die Wahrheit über Gott ist, er ist sich verschenkende Liebe, Gnade eben, Charis. Diese Wahrheit ist zu uns gekommen, sagt er. Mose hat uns das Gesetz gegeben, aber jetzt verstehen wir, Gott ist sich verschenkende Liebe. Könnte es, wieder so romantisch ausgedrückt, sagen, Jesus hat uns quasi in den Tanz mit reingezogen, den Gott tanzt. Denn du bist einer, an den Gott sich verschenkt. Und wenn du in diesen Tanz reingezogen wirst, dann wirst du jemand, der sich an Gott verschenkt. Deswegen hat Jesus so Sachen gesagt wie, wenn ihr wirklich wissen wollt, was das Wichtigste im Leben ist, dann sage ich es euch, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe, dann tust du das, um was es geht. Oder er hat sowas gesagt wie, Wer das Leben an mich verliert, der wird es gewinnen. Wer es behalten wird, wird es verlieren. So paradoxe Sätze, sagte er. Aber sie passen da rein. Leben besteht aus sich verschenkender Liebe. Denn Gott ist so. Also, was ist das Leben? Sich um Gott drehen, sozusagen. Und andere sich verschenken. So, jetzt habe ich mich gefragt, ihr müsst mir noch ein bisschen Zeit für diesen zweiten Punkt geben. Ich habe mich gefragt, ist das wahr? Wenn das wahr ist, dann müsste das eigentlich auch im Leben erkennbar sein. Wenn das die Natur der Dinge ist, das Leben bedeutet, sich zu verschenken, nicht ganz viel zu kriegen. Ich dachte, wo begegnet mir das? Dachte an eine Mutter und ein Kind. Klar, wir reden hier die ganze Zeit über Geburt, ne? Logisch, dass mir das als erstes einfällt. Hier hat ein Mensch tatsächlich einem anderen Menschen Leben geschenkt. Nicht nur bildhaft, sondern tatsächlich. Und ich glaube, jede Mutter würde nicht zögern zu sagen, das Leben meines Kindes ist mir wertvoller als mein eigenes. Sie opfert alles Mögliche, ihre Karriere, ihren Schlaf. Sie opfert Urlaub zu zweit, sie opfert abends ausgehen, sie trinkt Wasser anstatt Wein. Sie ab und an opfert sie auch mal ihre Topfigur. Sie tauscht ein spannendes Leben gegen eines, wo der Alltag aus Windeln und Geschrei und manchmal mit so relativ langweiligem Spielzeug auf der Krabbeldecke spielen. Das tauscht sie ein. Ne? Sie tauscht eigentlich alles ein, was wir für gutes Leben halten. So. Doch würde sie sagen, die Kleine oder der Kleine ist mein Leben. Und es bleibt ja zum Glück auch nicht immer so wie in den ersten Jahren. Ne? Also ein Beispiel für Liebe, die sich verschenkt und die doch sagt, darin ist mein Leben. Ich würde das nicht wieder ändern wollen. Oder stell dir ein Paar vor, Mann und Frau. Und die Beziehung, wenn du sie von außen anguckst, hast du den Eindruck, sie besteht vor allen Dingen darin, dass jeder dieser beiden möglichst viel aus dieser Beziehung gewinnt für sich. Er schmückt sich mit ihr und sie sonnt sich in seinem Glanz. Also ich muss an Sarkozy und Carla Bruni denken. Vielleicht tue ich ihnen total Unrecht, ne? Aber irgendwie bilden sie so diesen Prototyp eines solchen Paares. Ne? Diese beiden, sie kennen uns ja nicht und sie hören das auch nie, ist egal. Diese beiden nehmen wir mal. Und dann eine Beziehung, wo du sagen würdest, da dreht sich einer um den anderen. Da sagt er, mir geht's vor allem um sie. Und sie sagt ihm, mir geht's vor allen Dingen um ihn. Welches dieser beiden Paare tanzt? Welche Beziehung lebt? Die, wo jeder so viel kriegt, wie er kann, oder die, wo jeder so viel schenkt, wie er kann? Nochmal ein Beispiel. Ich habe hier zwei Bilder dabei. Das erste bezeichnet Nehmen. Meine Frage ist, welche Geste atmet Leben? Diese oder diese? Welche Szene atmet Leben? Welche ist lebendig? Okay, es ist wieder der gleiche Gedanke, ne? Leben ist abhängig. So, Leben entsteht durch Schenken und beschenkt werden. Leben ist nicht unabhängig. Leben entsteht nicht durch Nehmen und Behalten. Okay. In Bezug auf Gott heißt das, sich abhängig machen. Sich auf Gott fixieren, nicht auf sich selbst. Wenn es keinen Gott gibt, ist das ein großer Fehler. Wenn es einen Gott gibt, der sich an uns verschenkt hat, der tanzt, dann ist es das Leben selbst. So, letzter Punkt. Vor diesem letzten Punkt schauen wir einen kurzen Clip nochmal aus dem Film Avatar. Wer den Film nicht kennt, ihr seht da so einen blauen Lulatsch gleich. In ihm steckt ein Mensch. Kann man nicht mehr so gut erkennen, ist aber im Film so. Der Planet, auf dem er sich befindet, heißt Pandora und er steht kurz vor der Invasion der Menschen. Und im Zentrum dieses Planeten steckt so irgendwie das spirituelle Herz, nämlich ein Baum steht da. Und er betet dort zur großen Mutter, so eine Art Manitu der Eingeborenen, die Quelle des Lebens, von der alles kommt, zu der alles zurückgeht. Okay, schauen wir diesen Clip kurz. Seit ein paar Jahren mögen wir ja solche Filme, ich auch. Ich meine, diese Filme, ist euch das mal aufgefallen, dass das immer öfter der Fall ist, wo irgendeine gute, übernatürliche Kraft im Hintergründig mitspielt, ohne dass man sie so richtig greifen kann. Meistens sind so Fantasy-Filme. Aber irgendwie sind diese Filme religiös durchdrungen. Sie atmen die Sehnsucht nach dem Jenseitigen und sie bedienen unsere spirituelle Suche. So, der Gott, der uns in Jesus begegnet, ist allerdings sehr, sehr, sehr anders als diese Trauerweide da auf Pandora, diese große Mutter. Nee, sie heißt anders. Die große Mutter, doch die große Mutter. Denn sie sagt da was Bezeichnendes. Die große Mutter ist auf keiner Seite. Sie sorgt dafür, dass das Leben im Gleichgewicht ist. Und darum kämpft der Mensch oder was auch immer letztlich allein. Vielleicht kann man mit dem im Einklang mit dem Guten irgendwie kämpfen, aber man hat keinen persönlichen Begleiter neben sich. Es gibt nicht das bisschen Hilfe, was er sich wünscht. Ich glaube, irgendwie nachher im Film gibt es dann irgendwie doch noch Hilfe. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die große Mutter liebt nicht. Sie ist keine Person, die sich auf eine Seite stellt. Und das unterscheidet Gott total von dieser Art guter, alles durchdringender Macht, die so oft in Filmen und so auftaucht und von der auch viele Menschen irgendwie glauben, die gibt es schon irgendwie. Gott, den Gott, den Jesus uns vorstellt oder von dem Johannes begeistert ist, ist genau das, eine Person. Er sagt im letzten Vers, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Man würde am liebsten einfügen, aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Gott begegnete uns in dieser Person. Und im Zentrum des Universums sitzt keine Kraft, sondern jemand, den Johannes oder den Jesus Vater genannt hat. Und dieser Vater ist etwas völlig anderes als diese große Mutter hier. Weil er liebt und weil er darum tatsächlich parteiisch ist, sich tatsächlich auf eine Seite schlägt. So, und weil Gott eine Person ist, ist mein letzter Punkt der Leben. Leben ist Beziehung. Leben mit einem Gott, der Liebe ist, Leben der mit einem Gott, der uns Gnade, mit Gnade beginnt, ist Leben in Beziehung. Wenn Jesus mit seinen Freunden über das Leben geredet hat, über echtes, gutes, überfließendes Leben, über Charis, dann sprach er davon, dass seine Leute bei ihm bleiben sollten. Punkt. Irgendwie. Irgendwie sagte er nicht viel mehr. Bleib bei mir, denn ich bin das Leben. Bei mir ist es. So. Zum Beispiel sprach er über eine Hochzeit. Er verglich das Leben mit einer Hochzeitsparty. Und er sagte, feiert, weil ich, der Bräutigam, da bin. Das ist der Grund zum Feiern. Das ist der Grund für die Party. Ich bin da. Oder er redete manchmal auch von der Quälerei des Lebens, von dem, was einem richtig müde macht. Und er sagte, kommt her zu mir, wenn ihr müde seid. Bei mir ist es anders. Und wenn er von der Freude von Chara sprach, dann sprach er davon, dass sie darin besteht, von Gott geliebt zu sein und ihn zu lieben. Er sagte so Dinge wie, bleibt in mir, dann lebt ihr. Also für ihn ist Beziehung zu Gott oder in dem Fall auch Beziehung zu Jesus dasselbe wie Leben. Wie echtes, überfließendes, gutes Leben. Und seine Freunde sagten so Dinge wie, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also zum Schluss, um es zum Schluss einfach zu machen, Leben bedeutet schlicht, in Beziehung zu Gott zu bleiben. Und versteht mich richtig, ich weiß, dass das Leben mehr ist. Ich bin jetzt nicht, ich bin kein Mönch, der in einer Zelle sitzt und sagt, Gebet, das ist alles. Was soll ich sonst machen den ganzen Tag? Beziehung zu Gott, ja? Also ich weiß, zum Thema Leben gehört auch Kaffee und die Bundesliga und das Lächeln eines schönen Gesichtes und Pulverschnee und großes Kino und all diese Dinge. Zum Beispiel der Moment, wo man die neue Folie von einem Elektrogerät abzieht, das man gerade gekauft hat. Ja, auch das alles so macht Leben aus. Aber wenn ich jetzt von heute von Leben rede, meine ich die Verbindung zum Puls des Lebens. Zur Natur der Dinge. Sowas wie diese Verbindung zu einer universalen Vitalität, ja, wenn du so willst. Die liegt in der Beziehung zu einem persönlichen Gott. Die liegt nicht in diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe. Die liegt in einer Beziehung zu einem Gott, der sich offenbart, wie Johannes sagt. So, Ganz praktisch, was bedeutet das? Es bedeutet reden mit Gott, Dialog. Das, was, heißt der Jake? Ja, ich glaube, ne? Das blaue Wesen da, gerade versucht mit dem Baum. Kommunikation. Und um es noch praktischer zu machen, erzähle ich euch am Schluss einfach, wie das bei mir im Moment praktisch aussieht. Es gibt total unterschiedliche Formen von Kommunikation, Beziehung mit Gott. Wahrscheinlich gibt es so viele unterschiedliche Formen, wie es Menschen gibt. Aber von einer erzähle ich euch. Und die ist nicht immer in meinem Leben die gerade die wichtigste ist, aber im Moment. So, also was ich seit ein paar Wochen mache, ist, ich rede morgens mit Gott, indem ich es aufschreibe. Ich schreibe also so, das und das ist bei mir gerade los. Das ist gerade so mein Leben. Was sagst denn du dazu? So, und dann höre ich Gottes Stimme. Nein, natürlich höre ich sie nicht akustisch, ja, also. Aber wenn das ein Gott ist, der sich offenbart, wenn es Kommunikation zwischen Gott und Mensch gibt, also auch zwischen mir und ihm, dann muss das doch irgendwie, wie soll das dann funktionieren? Also, was mache ich? Irgendwas denke ich dann, ne? Ich habe diese Frage, so sieht mein Leben aus, was sagst du dazu? Und irgendwas denke ich dann. Und das schreibe ich auf, als ob es Gott sagen würde. Also ich sage, ich habe heute null Bock auf Arbeiten, er sagt, dann mach doch frei. Ich sage, ich habe keinen Urlaubstag mehr, er sagt, merkt doch keiner oder so. So sieht das aus. Also ich habe tatsächlich ein nicht wahres Beispiel genommen, ne? Weil du jetzt wahrscheinlich doch denkst, du sagst jetzt doch wahrscheinlich, ja, diese Art von Dialog, die ist aber prädestiniert dafür, dass ein Mensch mit sich selber redet und sich so ein bisschen das so, ja, das stimmt. Ich glaube aber, oder wenn ich glaube, dass Gott in mir lebt und dass er etwas zu sagen hat und dass er kommunizieren will, weil er einer ist, der sich offenbart, wie Johannes sagt, dann sicher auch durch das, was ich denke. Und wenn ich jetzt jeden Gedanken meiner eigenen, für meinen eigenen halte, okay, dann, und es gibt durchaus ernsthaftere, ne, als diesen gerade, so, dann wird nichts von Gott zu mir dringen. Wie denn? Dann kämpfe ich letztlich allein. So. Also rede ich mit Gott auf diese Weise, absolut in dem Bewusstsein natürlich, dass manches davon ich selber bin. Aber man könnte vielleicht sagen, no risk, no fun. Das ist eigentlich ein zutiefst christlicher Satz. So, und glaub es oder glaub es nicht, da fließt Lebensenergie durch so einen kleinen Dialog. Ich entscheide Dinge manchmal anders, als ich sie entschieden hätte vorher noch. Oder ich habe vielleicht trotzdem Lust, plötzlich doch Lust zu arbeiten. Oder mir geht eine Idee durch den Kopf. Oder ich lebe nicht allein. Ja? Ich lebe nicht allein. Vielleicht, wenn du skeptisch bist, sagst du, das ist Selbsttherapie, sogar eine ganz gute. Möglich. Oder es ist ein Gott, der mit uns kommunizieren will. Und manchmal ist es nach so einem Gespräch dann so, dass du, würde dich einer fragen, ob es Gott gibt. Dann würdest du antworten, ob es Gott gibt. Natürlich, ich habe gerade mit ihm geredet. Dann lese ich oft noch ein Kapitel in der Bibel und manchmal spricht davon etwas voll in mein Leben rein, manchmal gar nicht. So, und dann lebst du den Tag und er wird brillant oder er geht in die Hose. Aber du lebst ihn nicht allein. Und vielleicht lernst du mit der Zeit, und das ist dann schon sozusagen das nächste Level, auch ab und zu am Tag nochmal an Gott zu denken und mit ihm in Dialog zu treten. Ja? Und seinen Gedanken zu erlauben, kurz deine Gedanken zu unterbrechen, bevor du handelst. Und je intensiver Beziehung zwischen dir und Gott ist, desto weniger drehst du dich um dich und deine Dinge und deine Sehnsüchte und all das. Und desto mehr fokussierst du dich auf den, von dem du eigentlich glaubst, dass Leben zu dir kommt. Das, was meine Oma Gnade nennt. Und desto mehr bist du, glaube ich, mit der Zeit auch einer, der selber selbstlos lieben kann. Gott und die Menschen um dich herum. Jesus würde das Leben nennen, meine Oma würde es Gnade nennen. Und ein romantisch veranlagter, moderner Mystiker würde sagen, du wirst hineingezogen in diesen Tanz Gottes. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.